Ich freue mich, hier bei euch in Bad Cannstatt sein zu dürfen. Und wir haben heute Morgen schon ein wenig über das Thema der Heilung unserer Gefühle und Gedanken nachgedacht. So, es geht heute Nachmittag um das Thema der Erneuerung unserer Gedanken. Und von denen, die heute Vormittag da waren, würde ich gerne mal kurz hören, was sind so Dinge, die euch wichtig geworden sind, die ihr mitgenommen habt? Wo sagt ihr, das sind Dinge, die mir wichtig geworden sind, die mir geholfen haben? Gedanken, Gefühle, auf dem Weg der Heilung zu helfen. Könnt ihr mir helfen?
Das ist nicht die Situation, meine Gedanken bestimmt, sondern meine Überzeugung.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Situation entscheidet nie über meine Gefühle. Mach's kurz. Und wir malen mal kurz das ein ABC an, das uns vor Augen hält, wie unsere Gefühle entstehen. A ist die Situation. C ist unser Gefühl. Und oft denken wir, dass eine bestimmte Situation direkt zu einem bestimmten Gefühl führt, oder? Wir denken an unseren Nachbarn, der uns immer nett grüßt und freuen uns. Wir denken an einen anderen Nachbarn, der uns schon lange nicht mehr grüßt hat. Und wir haben das Gefühl, oh, da kann irgendwas nicht stimmen. So, wir denken, die Situation, Gedanke, Nachbarn führt zum direkten Gefühl. Aber wir haben gelernt, das stimmt nicht, sondern was führt zum Gefühl? Genau, unsere Gedanken, unsere Überzeugung. Die Überzeugung, die wir über die Situation haben. Und wir haben heute Morgen uns angeschaut, dass Gott uns helfen möchte, unsere Überzeugung zu verändern, damit wir zur gleichen Situation andere Gefühle bekommen. Wir hatten es noch heute Morgen nicht im Schema, aber das ist das, was hinter unserem Thema gesteckt hat. Was sind noch Sachen, die euch wichtig geworden sind heute Vormittag? Ja, ich kann mit Gott Dinge vorbereiten, die kommen werden. Und indem Gott mir zeigt, was er tun möchte, nimmt er mir die Last, die Verantwortung. Und ich kann mitbeobachten, was Gott tun möchte. Und ich darf Teil seines Plans sein. So wie Noah die Anweisung für die Arche bekommen hat, möchte uns Gott die Anweisung geben für diejenigen, die dran sind, die wir tun sollen. Gott hat Werke vorbereitet, aber möchte sie uns auch zeigen. Und dafür brauchen wir Zeit. Noch Dinge, die euch wichtig geworden sind?
Wenn das Unsichtbare war Thema.
Ja. Gott möchte uns, ja. Okay, vielleicht vertiefen wir die ein oder andere Sache in dem Bereich heute Nachmittag noch. Gott möchte uns helfen, dass der unsichtbare Gott uns mehr sichtbar wird und mehr Halt bietet als das, was wir sichtbar sehen. Ich denke, den Punkt werden wir heute Nachmittag noch etwas vertiefen und sehen, wie wir das wirklich praktisch und greifbar machen können. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die stille Zeit mit Gott, dass dort, wo wir weiter wachsen wollen, Reflexionszeit über das brauchen, was wir erleben, dort ja, wo uns Ärger hochkommt, dass wir es mit Gott reflektieren und fragen, was dahinter steckt.
Dass unsere Gedanken einen Einfluss haben auf unsere Gesundheit oder Krankheit.
Unsere Gedanken haben einen sehr, sehr großen Einfluss. Ja, bewache dein Herz, denn aus ihm quillt das Leben. Das sind unsere Gedanken. Und wir sehen, dass jeder Gedanke direkt zur Ausschüttung von gewissen Hormonen kommt. Dass unter Cortisolspiel durch Angst und andere Sachen direkt steigen kann, das sind einzig die Gedanken. So, wo Gott uns neue Gedanken und neue Gefühle gibt, gibt er uns auch eine neue Gesundheit. Dort, wo er uns Frieden gibt, Geborgenheit gibt, dort, ja, können wir zur Ruhe kommen, und Regeneration passiert ja nur dort, wo Stress abgebaut wird. Wenn der Körper unter Dauerstress ist, kann er sich nicht regenerieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Ruhe und Frieden bei Gott finden. Ich denke, wir haben viele wichtige Punkte schon gesammelt. Welche Wege geht ihr für euch noch, um ja, Heilung zu von der Verletzung zu erleben? Welche Wege geht ihr momentan, dass man nicht Sachen doppelt müssen? Frage ich einfach mal. Wo merkt, da wühlen euch Sachen auf, was macht ihr zuerst oder welche Wege geht ihr? Ihr seid aufgewühlt. Gottes Wort gibt uns ein Heilmittel dafür. Ja?
Ja, in den Sprüchen, da steht ja auch, dass verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand.
Ja. Und ich denke, damit wir Gottes Wort da ganz konkret nehmen können, ist es gut, dass wir wahrnehmen, wenn uns was aufwühlt, welches Gefühl steckt dahinter. Ist es Angst, ist es Ärger? Ist es ein Gefühl von Verlassenheit? So, wir können bei unserem Gefühl ansetzen, und wenn wir uns verlassen oder einsam fühlen, und können Gott fragen, lieber Gott, was denkst du darüber, über die Situation? Und eine Möglichkeit ist, dass ihr eine Verheißungskonkordanz auch bei euch habt. Wer von euch hat mal schon mal eine Verheißungskonkordanz in der Hand gehabt? Es ist ein sehr hilfreiches Buch. Dort sind und die ganzen Emotionen, die wir haben, geordnet nach Verheißungen, die Gott gibt. Und ich kann meine Einsamkeit eintauschen gegen Wort, was Gott mir gibt. Und ich lade euch ein, es waren zwei Hände, die sich gemeldet haben, die es haben. Schaut bei den Leuten mal rein, leiht euch die Bücher auf und bestellt es euch selber. Ich merke, entweder suche ich mit der Konkordanz oder Verheißungskonkordanz einen Text, dass dort, wo ich ein Gefühl habe, wo ich nicht weiter weiß oder keinen Ausweg sehe, dass ich meinen Gedanken gegen Gottes Gedanken eintausche. Wir haben heute Morgen besprochen, dass die eine Möglichkeit ist, dass ich Gott frage im Gebet und sage, lieber Gott, ich ärgere mich über die Sache, was denkst du dazu? Und Gott gibt mir einen neuen Gedanken. Aber es ist wichtig, dass wir uns genauso sein Wort dafür nehmen. Nicht nur einen Gedanken durch seinen Geist, sondern uns direkt auf sein Wort verlassen. Dass wir mehr als einen Zeugen haben. Auf zwei oder drei Zeugen Wahrheit kundtut. Wie bitte? Ja. Ja.
Aber muss aus Liebe sein.
Aus Liebe sein. Ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Gott uns seine Liebe geben möchte. Dass wir so lange beten für eine Person, die uns verletzt hat, bis wir wirklich Liebe für die Person haben. Dass Gott uns einen Gedanken gibt, wo wir etwas Gutes für sie tun können. Gleich. Und ja, Gottes Liebe, das befreit uns. Und ich denke, es ist auch ein guter Test, ob wir wirklich jemanden verziehen haben, wenn wir etwas haben, was wir ihnen an liebevollen Sachen geben können. So, wenn wir merken, dass wir auf eine Person stoßen oder an eine Person denken und wir merken, es kommt noch dieser Ärger hoch, dann ist es noch dran zu beten, bis Gott uns wirklich Liebe für die Person gegeben hat. Es ist so ein Gradmesser, dass wir wissen, ob wir noch Gebet für eine Person brauchen. Wenn wir uns immer noch ärgern oder merken, da kommen, wir können der Person noch nicht entgegentreten, können mit ihr noch nicht wirklich sprechen, dann ist es noch Zeit, dass wir so lange beten, bis wir liebevolle Gedanken für die Person haben. Und das braucht manchmal länger, mehr Gebete, aber es ist wichtig, dass Gott, der die Quelle der Liebe ist, uns so lange füllen möchte, bis wir etwas von ihm haben. Ja. Ja. Und das. Wenn wir von ihm ein Wort haben, dann ist es wichtig, dass wir es dauerhaft vor Augen haben. Und so mache ich es mir zur Gewohnheit. Wenn ich für eine Situation von ihm ein Wort bekommen habe, dass ich mir auf einen Zettel schreibe, mir es persönlich für mich werden lasse, das heißt, ich setze meinen Namen ein und nehme es mit und ich merke, manchmal vergesse ich die Sache, dann kann ich es rausziehen, mir vor Augen halten und ich weiß, ich habe einen Gedanken, den Gott gedacht hat, der seinen Weg ist. So ist es wichtig, dass sein Wort uns wirklich vor Augen ist. Und damit, wir haben heute Morgen von dem Blick auf den Unsichtbaren gesprochen. Es ist gut, dass wir uns den Text mit allen unseren Sinnen vorstellen. Dass wir es laut aussprechen. Wir glauben ja keinem anderen mehr als uns selbst, oder? So, deswegen kann es uns helfen, dass Texte, die Gott uns gezeigt hat, dass wir die nicht nur für uns still hinlesen, sondern dass wir sie laut aussprechen und dass wir uns den Text vorstellen. So, wenn die Bibel zum Beispiel im Psalm 1 sagt, wo dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Spötter, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Tag. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. So kann ich mir vorstellen, wie dort, wo ich mit Gott gehe, wie so ein fruchtbarer Baum am Wasser bin, wo ich weiß, wir wissen, Wasser ist der Heilige Geist, von Gott bekomme ich, was ich brauche und ich kann mir den Text mit allen Sinnen vorstellen, dass ich in der Situation oder wenn ich es lese, es wirklich mit allen Sinnen wahrnehme. So, ich lade euch ein, probiert, wenn ihr einen Text von Gott bekommen habt, auch es euch wirklich mit eurem Auge vorzustellen. Es hilft euch, in dem Augenblick dabei zu sein. Wir sind visuelle Wesen und die ersten Jahre unseres Lebens speichern wir fast alles visuell ab. Und deswegen hilft es uns, dass wir Sachen auch visuell erleben, wahrnehmen und dadurch Heilung erleben. Sonst rutschen uns Sachen weg. Also Sachen, die wir im Fernsehen sehen, haften uns so ein, weil wir sie visuell wahrnehmen. Und deswegen lade ich euch ein, wenn ihr Texte auswendig lernt, versucht sie auch euch visuell vorzustellen. Und deswegen verknüpft die Bibel Gottes Wesen auch mit Bildern aus der Natur. Deswegen hat Jesus auch immer Bilder genommen. Wenn er sagt, Herr, deine Gnade reicht so weit der Himmel ist und deine Güte so weit die Wolken ziehen, dann stelle ich mir vor und schaue die Wolken draußen an und stelle mir vor, dass seine Gnade so weit zieht, so weit die Wolken jetzt gehen und weiß, dass jeden Schritt, wo ich heute hingehe, dass Gott mit seiner Güte und Gnade da ist. So, immer wenn ich zu den Wolken schaue, kann ich sagen, oh, es kommt Regen, oder ich kann sagen, deine Gnade ist da, wo ich heute hingehe. Also Gott möchte, dass wir das Sichtbare mit dem Unsichtbaren verknüpfen. Das hat er in seinem Wort gemacht. Herr, deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist. Und ich gucke auf die Wolken und weiß, dort ist Gottes Gnade, weil Gott den Text damit verbunden hat. Das heißt, das meint, dass wir das Sichtbare mit dem Unsichtbaren verknüpfen. Und ihr werdet verschiedene Textstellen dafür finden, wo die Bibel uns hilft, dass wir ja, mit unserem sichtbaren Auge auf die Sachen schauen. Wir haben heute Morgen Mose betrachtet. Mose hatte gelernt, auf das Unsichtbare zu schauen. Er hat es aber nicht sofort gelernt und deswegen wollen wir uns heute noch die Vorgeschichte anschauen, bis er es gelernt hatte. Ich lade euch ein, dass wir zu 2. Mose 3 gehen. Und 2. Mose 3 hilft uns wunderbar zu sehen, wie nicht die Situation, sondern wie unsere Blickrichtung über unsere Gefühle entscheidet. Gott war Mose erschienen im brennenden Dornbusch und in Vers 10 gibt er ihm Auftrag und sagt, geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Was antwortet Mose in Vers 11? Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Worauf guckt Mose hier? Meine Frau war zu schnell. Worauf guckt er? Vers 11. In der Bibel steht es, hier vorne steht es auch, aber da steht es auch drin. Was sagt er? Worauf guckt er? Auf sich guckt er, richtig. Und noch? Zum Volk und zum Pharao. Was sind seine Gefühle daraus? Angst. Ich? Weißt du, welche Gefühle können wir noch sehen? Fühlt er sich fähig, dahin zu gehen? Überfordert, ja. 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 Was sagt Gott in Vers 12? Er sprach, ich will mit dir sein und das soll dir dein Zeichen sein, dass ich dir gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Wo möchte Gott, dass Mose hinschaut? Wie bitte? Zu Gott hin. Welche Gefühle möchte er ihm geben? Stärken, dass jemand bei ihm ist, oder? Also Beistand, Gefühl des Beistands. Sicherheit geben. Mut. Ja, Hoffnung. Okay. Er kann sich verlassen, da ist jemand da. Ihr werdet opfern, er gibt ihm eine Zusage, das wird kommen. So, Vers 13, Mose spricht wieder. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott, euer Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Worauf guckt Mose? Auf Gott? Aufs Volk. Was ist das Gefühl? Unsicherheit? Entmutigt wieder. Also wir sehen, Mose spricht, er guckt auf sich, das Volk und den Pharao. Gott spricht und er sagt, guck auf mich. Also es ist der Wechsel, die ganzen Verse. Wir gehen noch ein paar Verse vielleicht mal durch, einfach das zu sehen. Und Gott sprach zu Mose, Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, du sollst, da, so sollst du es den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Darum geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, und hat gesagt, ich habe mich eurer angenommen und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist, und habe gesagt, ich will euch aus dem Land Ägyptens führen, das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hevititer und Jebusiter, in das Land, darin Milch und Honig fließt. Und sie werden auf dich hören, danach sollst du mit dem Ältesten Israels hingehen, zum König von Ägypten und zu ihm sagen, der Herr, der Gott, der Hebräer ist uns erschienen, so lass uns nun gehen, 3 Tagesreisen weit in die Wüste, dass wir opfern dem Herrn, unseren Gott. Worauf fordert, ja, was sagt Gott, worauf fordert ihn auf, wo soll er hinziehen? Also er fordert ihn auf, wieder auf sich zu sehen und gibt ihm eigentlich ein paar klare Zusagen, oder? Und dieses innere Gespräch, denke ich, ist wichtig, dass wir es genauso wie Mose führen, bis wir zu dem Punkt kommen. Das ist, denke ich, der Start der Kommunikation mit Gott, dass uns Gott helfen möchte, dass wir lernen zu sehen, was sein Ziel ist. Wir werden später sehen, dass Mose dann gelernt hatte, schneller seine Gefühle mit Gott zu regeln und dass er noch einen besseren Weg gefunden hatte. Aber am Anfang war es wichtig, dass er seine Ängste zu Gott erstmal getragen hat. Dass er seinen Blick auf sich selbst erstmal zu ihm gebracht hat und dass Gott Stück für Stück jede einzelne Überzeugung, die nicht korrekt war, herausreißen konnte, damit ihm Gott ein neues Gefühl geben konnte, ein Gefühl der Sicherheit, weil er wusste, Gott geht mit. Okay, die nächsten Verse, die lassen uns ein bisschen aufbrausen, die lassen wir erstmal weg. Später, wenn wir mal weiterblättern in 3. Mose 12, wo Mose ein ganzes Weilchen mit Gott gelaufen ist. Nee, 4. Mose 12, denke ich. 4. Mose 12, nicht 3. Mose. 4. Mose 12. Es ist wieder eine Situation, eine Familiensituation. Ein Teil der Familie lehnt sich gegen Mose auf. Haben wir das, erleben das mal uns manchmal? Jüngere oder ältere Geschwister? Und ich denke, gerade dort, wo Menschen uns nahe sind, passiert es ja auch, dass man sich mal reibt. Und seine große Schwester und sein großer Bruder sind neidisch auf ihn, weil da Sachen passiert sind, die er nicht mit ihnen abgesprochen hat. Und so passiert schnell mal, dass ja, in unserem Stolz wir uns gekränkt fühlen, weil wir uns außen vor fühlen. Und sie sprachen dann Vers 2, 4. Mose 12, 2, und sie sprachen, redet denn der Herr allein durch Mose, redet er nicht auch durch uns? Und der Herr hörte es. Und Vers 3 heißt es, aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Und diese Demut vor Gott, ich denke, je demütiger wir vor Gott sind, desto aufrechter können wir vor Menschen stehen, hat Mose befähigt, dass er nichts gegen seine Schwester sagen musste, obwohl er im vollen Recht war. Das finde ich beeindruckend. Er konnte, Vers 4, die Sache Gott übergeben und Gott hat sofort die Sache geregelt. Manchmal regelt das nicht sofort. Und Vers 4, und sogleich sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, zu Möhren, geht hinaus, ihr drei, zu der Stiftshütte. Und sind dann alle gegangen. Also Gott hat die Sache sofort geregelt. Das heißt, je mehr wir mit Gott anfangen, unsere Gedanken zu besprechen, desto schneller werden wir fähig sein, dass wir die Situation ihm übergeben und uns wird klarer sein, dass Gott die Situation regeln kann und wir nicht um unsere Ehre kämpfen brauchen. Das war ein Wachstum, der gekommen ist, nachdem Mose angefangen hatte, mit Gott am Anfang seine Gefühle zu diskutieren. Und nachdem man ein paar Jahre mit Gott das gemacht hatte, ist er daheim gekommen, dass er sofort die Situation Gott übergeben konnte. Also ich lade euch ein, dass wir anfangen, zuerst noch mit Gott Stück für Stück unsere Gefühle durchzusprechen. Ich habe es heute Morgen kurz erwähnt, also ich gehe für mich folgende Schritte. Wenn ich merke, dass ein ungutes Gefühl, weil ich ein rationaler Mensch bin, weiß ich es nicht immer sofort zuzuordnen, dann frage ich lieber Gott, wo kommt es her? Und dann zeigt er mir zuerst die Situation. Und dann sage ich lieber Gott, trage ich es ihm vor und sage, lieber Gott, das und das, das hat mich geärgert oder das wühlt mich auf. Und danach frage ich ihn, was denkst du dazu? Der eine Zeuge ist der Heilige Geist, der mir sagt, Christian, ich habe da eine andere Sichtweise und der zweite ist halt, dass ich von Gott wirklich ein Wort dazu suche, entweder Verheißungskonkordanz oder in der Bibel einfach anfangen zu lesen, was Gott dazu zu sagen habe. Und ich habe gemerkt, ich finde recht schnell im Prinzip, wenn ich irgendwo anfange zu lesen. Also wir brauchen zwei Zeugen, damit wir auf beiden Füßen stehen, wenn wir einen neuen Gedanken von Gott haben. Und wenn ich einen Gedanken von Gott habe, der nicht von mir kommt, dann wird aus diesem grauen, krebligen Baum, den wir heute Morgen haben, ein grüner, blühender Baum, wo ich zur gleichen Situation, wo ich vorhin ein schlechtes Gefühl habe, plötzlich ein positives Gefühl habe. Gott verändert in dem Augenblick meine Überzeugung. Und manchmal ist es so, dass Sachen von längerer Zeit aufgewühlt werden und merken, da ist noch was, dann merke ich, dann ist es genauso Zeit, mit Gott drüber zu sprechen. Es gibt aber manchmal Situationen, wo wir mit Gott die Sachen besprochen haben, er hat uns was gezeigt und wir merken, es ist trotzdem für uns hart in der Situation, dass wir den Blick einfach auf Jesus gerichtet halten, im Alltag. Oder einfach dort klar sehen können. Und ich denke, das hat Mose wirklich dadurch gelernt, dass er gelernt hat, auf den Unsichtbaren zu sehen. Die Jünger haben solche Situationen auch erlebt. Und ich möchte mit euch dort ja noch eine Geschichte aufschlagen in Matthäus 8. Also der eine Bereich ist, dass wir wirklich Heilung suchen, mit Gott ins Gespräch. Und wir haben gesagt, ein Zitat heute Morgen gehabt, wo Gott sagt, wer in der Charakterschule ist, der braucht einfach eine stille Stunde, wo wir mit Gott Sachen reflektieren und vorbereiten. Und der andere Bereich ist, dass dort, wo uns Gott Sachen gezeigt hat, dass wir die Sachen dauerhaft vor Augen haben. Und dort, wo so ein Sturm bei uns tobt, ja, der Ruhepol ist ja im Auge des Sturms. Dort in der Mitte. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, mit unseren Gefühlen wirklich dorthin zu kommen, oder? Aber Gott möchte uns diese Ruhe, diesen Frieden geben. Und ja, Jesus hatte selber einen ereignisreichen Tag gehabt, er hatte viele Menschen gesehen, er hatte geheilt, es waren Menschen, die mit Belastung zu ihm gekommen haben, jeder wollte ein offenes Ohr haben, jeder wollte von ihm was hören. Und es kamen die Kranken zu ihm, sie wollten Heilung haben. Und es kamen Menschen, selbst am Abend noch, zu ihm, die besessen waren und Sie alle wollten Heilung haben und ein offenes Ohr. Und Jesus nimmt sich die Zeit und am Abend sagt er, wir brauchen Ruhe, lasst uns rüberfahren zum anderen See. Und wir finden die Geschichte, die Begebenheit in Matthäus 8. Und dort heißt es, als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er hinüber ans andere Ufer zu fahren. Das heißt, er hat seinen Jüngern direkt den Auftrag gegeben, fahrt rüber. Also sie hatten hier einen Auftrag, der direkt von Jesus kam. Sie sind nicht ihren einen Weg gefahren, sie sind nicht irgendwo auf einen schiefen Weg gelaufen, sondern es war ein direkter Auftrag von Jesus. Und wenn wir dann zu Vers 23 gehen, heißt es, und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Also den Jünger sind den Auftrag direkt gefolgt. Also wir gehen los, jetzt sind Missionsvorbereitungen da. Was passiert, wenn wir in so einen Sturm reinkommen? Wie können wir dort sicher durchgehen? Und ja, Jesus war froh, dass er ruhen konnte und er wusste sich geborgen. Und ich denke, die Jünger haben auch den Tag reflektiert und waren froh, dass sie Jesus bei sich hatten. Und doch verändert sich in Minuten später die Situation. Vers 24, und siehe, da hob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde, er aber schlief. Was denkt ihr, was haben die Jünger gemacht am Anfang? Ein Sturm ist da, es tobt. Was haben sie getan? Sie haben gekämpft, genau. Das machen wir als Erstes. Wir krempeln unser Ärmel hoch und fangen an zu kämpeln, oder? Kämpfen. Kämpfen um übers Leben. Wie lange? Bis es nicht mehr geht. Bis wir wissen, dass die nächste Welle unsere letzte ist. Das ist unsere erste Strategie, die wir oft gehen. Aber es ist nicht die, die Jesus für uns angedacht hat. Und ich denke, wir kennen solche Situationen zur Genüge, wo so ein Unwetter sich erhebt und wir versuchen, die Sachen zu regeln. Und erst dort, wo sie merken und das Empfinden haben, die Lage ist ausweglos, erst dort fangen sie an zu rufen. Und in Vers 25 heißt es, und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf uns, wir kommen um. Erst als sie nicht weiter wissen, als an alle Hilfe vorbei ist, fangen sie an zu rufen. Und Jesus steht auf und sie merken, dass er keine Unsicherheit oder keine Unruhe in sich hat. Und für mich war die Frage, die er darstellt, schon recht herausfordernd. Er sagt in Vers 26, da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Er stand auf und bedrohte den Wind und der Meer und das Meer und da wurde es ganz still. Also sie waren Jesus den ganzen Tag gefolgt. Sie hatten getan, was er getan hatte, was er ihnen beauftragt hatte und trotzdem sagte, ihr Kleingläubigen. Ist das nicht hart? Ja. Hm. Wie hat sich bei Ihnen Zweifel ausgedrückt? Wo Sie haben Sie am Anfang hingeguckt? Zu sich. Wie bitte? Ja. Und so kann es in Situationen, selbst Jesus ist ganz sichtbar Ihnen und doch schauen Sie auf sich und merken nicht, dass er da ist. Und deswegen spricht er zu Ihnen und sagt, wo ist euer Glaube? Markus 8, 25, ein paar Lehrtexte sagt es noch deutlicher, und er sagt, wo ist euer Glaube? So sahen sie bei ihm, dass ja, jegliches Vertrauen auf den Himmlischen da war und sie haben einfach nicht gespürt, dass er eine Unsicherheit bei sich hatte. Und Gott möchte uns diese Ruhe erleben lassen. Und wir haben heute Morgen den Text gehabt, wo er sagt, beziehungsweise Johannes 5, 30 sagt er später noch, ich kann nichts aus mich heraus tun. So er wusste in der Situation, obwohl er nichts aus sich heraus tun konnte, dass Gott ihm die Kraft geben möchte und dass Gott diesen Sturm stillen möchte. Das war ihm gewiss. Und ich denke, dass Gott uns helfen möchte, aufs Unsichtbare zu schauen, so wie Jesus in dem Augenblick auf seinen unsichtbaren Vater schauen konnte und innerlich wissen durfte, dass er da ist und den Sturm stillen möchte. Und ich möchte mit euch noch gucken, was uns helfen kann, auf das Unsichtbare zu schauen. Wir haben es heute Morgen kurz angerissen und ich möchte es vielleicht durch ein, zwei Sachen noch ein bisschen praktischer machen, ein bisschen greifbar machen. Ein Text in Psalm 22, Vers 4 sagt, du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Gott sagt, er stellt seinen Thron dort auf, wo wir anfangen zu loben. Und das ist der gleiche Thron, der über der Bindeslade war, der gleiche Thron, wo Mose angebetet hat, wo Mose in die Gegenwart Gottes gegangen ist. Und als Mose in die Stiftshütte ging, um mit ihm zu reden, da hörte er die Stimme zu sich reden von dem Gnadenthron. Das gleiche Wort finden wir im Psalm 22, 4. Der auf der Lade mit dem Gesetz war zwischen den beiden Cherubim und er redete zu ihm. Der Weg, um Gott zu erleben und seine Gegenwart zu seinem Gnadenthron zu kommen, sagt die Bibel, ist dort, wo wir ihn anfangen zu loben. Und wir haben heute Morgen schon betrachtet, dass wir es genauso lernen sollen wie Mose, diese Erfahrung zu machen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und Gott möchte uns helfen, ja, hinter diesen Vorhang zu schauen, den er für uns zur Seite ziehen möchte. Und wir kennen diesen Text, ich denke, sehr gut, wo es heißt, nun aber schauen wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einen Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Helligkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. So, die große Frage ist, wie können wir die Herrlichkeit des Herrn schauen? Wie ist sie? Was ist die Herrlichkeit des Herrn? Es ist sein Charakter. Es gibt verschiedene Texte, die das sagen in der Bibel. Einer steht zum Beispiel Johannes 1, 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als dieses eingeborene Sohn, voller Gnade und Wahrheit. Gottes Wesen, das ist sein Charakter, den wir sehen können dort, wo wir ihn anschauen. Wie können wir Gottes Charakter anschauen? Wie können wir ihn quasi sehen? Ich denke, indem wir, wir haben Psalm 22 fest gelesen, indem wir anfangen, Gott zu loben, kommen wir quasi zu seinem Thron. Und die Herrlichkeit sehen wir, indem wir ganz konkret uns Eigenschaften Gottes vornehmen und ihn dafür zu loben. Was ist der Unterschied zwischen Lob und Dank? Ja.
Wir danken ihm für was er macht.
Für das, was er uns gibt, was er macht, genau. Also Gott loben können wir immer, weil Gott ändert sich nicht, oder? Und Gott zu danken kann uns manchmal schwieriger sein. Ich denke, wir haben genügend, was Gott uns gibt, was er uns zeigen möchte, was er uns an guten Dingen gibt. Aber manchmal haben wir nicht das Gefühl, dass so viel wir direkt sehen oder leben. Aber Gott loben können wir immer, weil sein herrlicher Charakter, den hat er einfach immer. Und deswegen empfiehlt uns die Bibel, dass wir anfangen, Gott zu loben. Und ich merke für mich, dort, wo mir Liebe fehlt, und ich fange an, Gott für seine Liebe zu danken, und ich suche mir Bibeltexte raus, die ich konkret davon nehme und ihn ja, für seine Liebe lobe, merke ich, wie innerlich vor meinem Bild Gott einfach groß wird und ich etwas von dem sehe, was er geben möchte. Und es ist interessant, dass die Bibel sagt, dass wir uns eigentlich 7 Texte raussuchen sollen, um das zu tun. Und ich lade euch ein, wenn ihr mögt, kann ich euch auch noch ein Blatt mit ein paar Eigenschaften Gottes geben oder sucht euch selber welche rein raus und nehmt sie euch vor und fangt an, mit Bibeltexten Gott zu loben. Weil dort, wo wir Bibeltexte nehmen, Gottes Wort nehmen, merke ich, dass es etwas sichtbar ist von ihm, was er gegeben hat. Es sind nicht meine Worte und ich merke, wie mir Gott dadurch viel näher kommt. So, ich nehme einen Bibeltext und fange an, Gott zu loben und mache es noch persönlich von dem, was er mir dadurch geben möchte. Ich merke, es hat mir ungeheimlich geholfen, zu erleben, wie Gott zu sehen, etwas von ihm direkt zu sehen, von seiner Herrlichkeit. Oder wenn ich merke, dass mir Gnade oder Güte fehlt, dann nehme ich etwas von eine Eigenschaft von Gottes Gnade oder seiner Güte. Und wenn ich merke, ich brauche etwas von seiner Treue, dann fange ich ihn an, für seine Treue zu loben oder seiner Sanftmut. Oder wenn ich merke, ich fühle mich schwach, dann nehme ich Texte und fange an, Gott zu loben für seine Macht. Er ist allmächtig. Für seine Herrlichkeit und Schönheit. Für seine Größe. Für seine Weisheit. Für sein Wissen. Und als ich das angefangen habe, das ist, wenn ihr mögt, könnt ihr es auch mal später ausprobieren. Man kann auch mal das für 10 Tage machen, um zu sagen, ich möchte mal 10 Tage Gott um nichts bitten, sondern nur 10 Tage Gott für Dinge zu loben. Das klang für mich am Anfang sehr herausfordernd. Es war vor der ersten Depressionskur, die wir in der Arche begleitet haben. Ich habe gesagt, lieber Gott, soll ich das wirklich jetzt machen? Es kommen so viele neue Sachen und ich weiß nicht, was kommt und dich um nichts zu bitten in der Zeit. Und ich habe gemerkt, wo ich das angefangen habe, in dieser Zeit zu machen, bin ich viel mehr zur Ruhe gekommen, weil ich gesehen habe, wie groß Gott wirklich ist. Ich habe gemerkt, dass das, was ich so an Ängsten mit mir getragen habe, immer kleiner geworden ist. Weil mein Blick plötzlich mehr nach oben gegangen ist. So, wir haben gesagt, unser Gefühl wird von dem bestimmt, wo wir hinschauen. Und deswegen ist es bei Gott so, dass wir nicht Sachen verdrängen, sondern wir engern einfach unseren Blick auf ihn und merken, dass er uns erfüllt mit Dingen, die viel machtvoller und größer sind und deswegen alles andere zum Schweigen kommt, weil wir merken, dass wir unsere Sorgen bei ihm lassen können. Wenn ihr wollt, kann ich euch da noch ein bisschen Material da lassen. Gott, Christus ist der souveräne Regent, der durch die Zeit uns alles gezeigt hat, der kein Plan, den er sich vornimmt, funktioniert nicht. Es gibt nie im Himmel irgendwelche Panik. Und er hält uns als Gemeinde souverän in seiner Hand. Und so finde ich es beeindruckend, dass wir entweder zur Welt schauen können und können uns anschauen, was so alles passiert und zu Bruch geht. Oder Christus sagt, dass er uns seinen Frieden gibt, der wirklich bei uns ist. Und er sagt, das habe ich euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir können uns aussuchen, wo wir hinkommen. Ich entscheide, ob ich auf den Text gucke, den mir Gott gegeben hat, oder auf ihn schaue. Und ja, wir wissen, dass Dinge kommen und dass Furcht über die Menschheit kommen wird. Aber Christus sagt zu uns was anderes. Er sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. So, wir können aufschauen. Und wir werden was anderes sehen. Ein viel schöneres Bild, oder? Das heißt, wir entscheiden, worauf wir schauen, wenn wir anfangen, auf Christus zu schauen. Wird er uns die Freude schenken, dass wir wissen, dass es bald nach Hause geht? Und weil Gott uns so geschaffen hat, dass wir unsere Wahrnehmung, wir fast 60% in unserem Gehirn an Prozessorleistungsfähigkeit für unser Sehen verwendet wird von unseren 5 Sinnen, das meiste geht für unser Sehen raus, ist es gut, dass wir anfangen, wenn wir mit Gott sprechen oder im Gebet auch mit ihm sprechen, dass wir uns vorstellen, was er uns geben möchte. So, wenn ich weiß, dass ich schuldig geboren bin an ihm, dann versuche ich mir am Kreuz vorzustellen, was er getan hat. Und deswegen im Alten Testament mussten sie hingehen, mussten Lamm schlachten und mussten zuschauen, wie das Lamm dort verendet, was für ihre Schuld gestorben ist. Gott wollte ihn tief einprägen, was er für ihn getan hat. Und deswegen lade ich euch ein, versucht euch die Dinge vorzustellen, was Gott für euch getan hat, auch für eurem inneren Auge, wenn ihr anfangt zu beten. Und ich merke, es hilft mir einfach, konzentrierter bei Gott zu bleiben für das, was er für mich wirklich getan hat. So können wir die Geschichte durchgehen, was Christus für uns in dieser Weltgeschichte getan hat. Und es wird uns mehr helfen, uns ja vorzustellen, auch zu wechseln innerlich, wenn wir merken, so wie Mose, wir müssen mal zu so einem Pharao gehen, dass wir uns eine Situation vorstellen können, wo wir Christus erlebt haben. Mose hat in der Situation auf den Unsichtbaren geschaut. Er hat ihn nicht gesehen. Den er nicht sah, heißt es Hebräer 11, 27, was wir heute Morgen gelesen haben. So, ihr könnt euch, ich liebe es zum Beispiel, draußen Andacht zu machen. Und wenn ich einen Platz habe, wo ich merke, dass ich öfters mit Gott spreche, dann nehme ich mir den Platz und kann an den Ort wechseln, wo ich Gott erlebt habe, wo ich ihn mal speziell erlebt habe. Das sind Ereignisse, wo ich Gott direkt erlebt habe, und da kann ich innerlich von meinen Augen auch wechseln. Also Gott möchte unser inneres Schauen wachsen lassen, dass wir umschalten können aus der Situation heraus zu ihm hin. Dass wir auf die Wolken schauen können und sehen und erleben können, dass er mit seiner Größe und Gnade da ist. Denn deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist. Deine Treue, soweit die Wolken gehen. Macht mir jemand Stress, schaue ich auf die Wolken und merke, Gott ist da, weil ich sehe die Wolken und sie erinnern mich daran, dass Gott mit mir gegangen ist. Also ich lade euch ein, versucht die Bibeltexte einfach zu verbinden mit der unsichtbaren Welt, die unsichtbaren Texte mit dem Sichtbaren zu verknüpfen. Und ja, vielleicht zum Schluss noch eine Situation, die ich euch mal vorstellen möchte, die mir in letzter Zeit begegnet ist, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Reicht schon, oder? Reicht. Okay. Wir haben gesagt, dass nicht Situationen, sondern Überzeugungen und schlechte Gefühle machen. Jetzt kommt Der Quiz, wo ich wissen möchte, was ihr so mitgenommen habt vom Tag. Gott möchte uns ein Leben schenken, wo wir ohne Verluste leben können. Wo die persönlichen Verluste, die wir emotional verspüren, ja so gedanklich verändert, dass wir irgendwann Freude erleben können und erleben können, dass Gott es ist, der es zum Guten wendet. Und selbst wenn uns die Umstände sich nicht ändern, möchte er uns doch einen neuen Gedanken geben, der uns hilft, vorwärtszukommen. Vor 2 Jahren habe ich mir, mein alter Computer war nach 7, 8 Jahren kaputt. Ich hatte da zur Zeit auch nicht viel Geld verdient, lange gespart und kaufe mir endlich mal im Internet einen Computer, nachdem ich meinen habe ich schon x-mal auseinandergeschraubt, wieder zusammengeschraubt und ging immer wenig, immer ging er wieder. Naja. Und ich habe gesagt, lieber Gott, es ist vorbei, ich möchte endlich einen Computer haben, ich habe auch genug gespart. Und ich sehe im Internet einen ganzen tollen Computer und bestelle ihn mir. Und rufe sogar bei der Person an. Und ich warte einen Tag, 2, 3 Tage, eine Woche und das Ding ist noch nicht da. Warte noch 14 Tage, das Ding immer noch nicht da. Einen Monat später immer noch nicht da. Wie bitte? Und bezahlt hatte ich ihn schon, genau. Dann habe ich noch irgendwann mal ihn mal per Telefon erreicht, den guten Verkäufer, und meinte, ja, hier ist eingebrochen worden und die Geschichte und eine andere Geschichte. Aha. Also Geschichte ist, ich habe den Computer halt immer noch nicht, das Geld ist immer noch weg. So, die Situation ist aber, dass Gott mir keinen Verlust geben möchte, sondern mir helfen möchte, da rauszukommen. Wie kann das für mich zum Gewinn werden? Was wäre euer Vorschlag? Dass ich ein neues Geschenk kriege? Das kam dann auch, ja.
Vielleicht, dass man das in einem eigenen Leib mal verspürt, dass Jesus vielleicht von uns fordert.
Ja.
Ich glaube, es gibt ja auch so eine Stelle, wenn jemand was von dir nimmt, dann gibt ihm noch dazu.
Dann gibt ihm noch dazu, ja. Also zu sagen, es ist für mich Charakterschule und ich bin froh darüber. Ein Text, der mir auch geholfen hat, war Matthäus 8, Vers 20. Wir waren Matthäus vorhin gerade gewesen. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo sein Haupt hinlegt. Und ich habe in dem Augenblick gegriffen, dass für mich in der Richtung eine Charakterschule ist, dass ich ja quasi auf dieser Welt nichts besitze. Bis dahin dachte ich, der gehört mir, der Computer, den habe ich bezahlt. Ich habe mich darüber geärgert, dass ich ihn noch nicht habe. Ich dachte, es ist mein Recht, dass ich ihn habe, ich habe ihn bezahlt. Aber Gott hat mir in der Situation klar gemacht und gezeigt, ich bin ja bloß Verwalter. Das heißt, als Verwalter ist es nicht mein Geld, sondern ich verwalte Gottes Geld. Das heißt, die Verantwortung, dass er zurückkommt, ist nicht meine, sondern Gottes Verantwortung. Also Charakterschule war. Und ich habe gestaunt, nachdem ich das Gott, ich weiß nicht, ob ich 1 oder 2 Tage das durchgespielt habe, ich konnte auch 2 Nächte davor nicht so richtig schlafen, habe ich gemerkt, wie ich es super schön fand zu erfahren, in dem Augenblick, wo mir Gott gezeigt hat, dass es sein Computer ist, sein Geld ist, dass ich wieder runterfahren konnte, zufrieden war und wieder gut schlafen konnte. Und für die Erfahrung bin ich richtig dankbar im Nachhinein. Und ich sage, lieber Gott, ich danke dir, dass ich die Erfahrung machen durfte. So habe ich ein bisschen Schulgeld bezahlt, aber ich bin froh über das Schulgeld. Und ich denke, ich hätte ja außerdem nochmal einmal Gott mehr fragen sollen und nicht so überall dort handeln sollen. Und im Nachhinein weiß ich, Gott kann mich zur Ruhe bringen, auch wenn mir Sachen genommen worden sind. Und ich hätte vorher noch nicht realisiert, dass ich bloß Verwalter bin. Ich habe es vielleicht irgendwie mal geglaubt, aber ich brauchte die Erfahrung. Und so bin ich im Nachhinein richtig dankbar fürs Schulgeld. Es war ein bisschen, ja, so viel muss man nicht immer bezahlen, aber ich bin froh darüber. Gott möchte jede Situation, die wir haben, uns irgendwann zum Gewinn werden lassen. Wir können es im Augenblick manchmal nicht sofort sehen. Und deswegen lädt er uns ein, dass wir ja, in die Gegenwart Gottes treten und Gott wirklich erleben. Und er sagt, dass dort, wo wir zu ihm kommen, sagt er, du tust mir den Kund den Weg zum Leben. Und vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Das heißt, wir wissen, dass dort, wo wir bei Gott sind und lang genug mit ihm die Sachen durchgesprochen haben, dass er uns die Freude wieder zurückgibt. Vor Gott ist Freude die Fülle. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bevor ich Gottes Gedanken erkenne und verstehe, dass es okay ist, dass der Computer jetzt weg ist. Ja, danach kam es wirklich so, ich habe noch einen Computer bekommen, den ich nicht bezahlen musste, und der war sogar besser, als ich ihn bestellt hatte. Und Gott hat es irgendwann zum Besseren geführt. Es hat ein Weilchen gedauert. Gott leitet uns ein, dass wir anfangen, unsere Vorstellungskraft zu schulen, dass wir auf das schauen, was er für uns vorbereitet hat. Und das ist besser als alles, was wir uns hier jemals vorstellen können. So, Jesus kam zur Ruhe, weil er in Gottes Liebe dort im Boot eingeschlafen war und wusste, dass Gott in seiner Liebe das Beste für ihn vorhat. Deswegen sagt die Bibel, dass Furcht nicht in der Liebe ist. Dass dort, wo wir merken, es kommt Furcht an uns heran, wir Gott anfangen können, zum Beispiel Gott zu loben, dass wir uns Verheißungen nehmen für uns, sie persönlich suchen, dass wir fragen, lieber Gott, was ist denn hinter dem Gefühl, was denke ich, was meine Überzeugung, was ist deine Überzeugung dazu? Wie sieht deine Realität aus? Gottes Realität ist, wenn ich ihn frage, meist anders als meine. Und wenn er uns diese Zeit macht, er uns den Blick frei für seine göttliche Realität, dass wir in diesem Sturm zur Ruhe kommen können. Und dass wir ankommen können, ja, zu dem zu schauen, der die Erde geschaffen hat, das Universum geschaffen hat, der die Sachen in der Hand hält. Wir wissen nicht, wie riesig und gewaltig es ist, und doch, ja, wenn wir anfangen, das uns vorzustellen, merken wir, dass alles andere, was wir so haben, ganz klein wird.